Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute der Predigtext, wie im Verzeichnis ja auch steht, Galater 4, Galater 4, Vers 8 bis 20. Ich will zu Anfang gern die Stelle lesen, könnt ihr alle gern mit aufschlagen. Galater 4, ab Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Nachdem der Apostel Paulus am Ende von Kapitel 3 und in den ersten Abschnitt von Kapitel 4 klargestellt hat, dass die Galater Erben Gottes sind, erinnert er sie jetzt in dem Abschnitt ab Vers 8, was wir gelesen haben, daran, was vor ihrer Bekehrung für Verhältnisse vorlagen und wie gravierend die Veränderung war, die in ihrem Leben stattgefunden hat. Damals, ohne Gott, das steht auch in dem Vers 3, der letzten Sonntag schon mit Thema war, damals, ohne Gott, steht, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Also damals, ohne Gott. Jetzt aber, mit Gott, sind wir Erben Gottes durch Christus. Die Verhältnisse grundsätzlich geklärt. Gleich im nächsten Vers, jetzt von heute, Vers 9, steht dann, oder da stellt der Paulus eine sehr unangenehme Frage den Galatern. Mit dieser Frage möchte er diesen wunden Punkt der Galater aufgreifen und sie an etwas erinnern oder ihnen einfach klar machen, wo das Problem liegt. Bevor ich da aber ein bisschen näher drauf eingehe, würde ich gerne den ersten Teil von diesem Vers kurz ein bisschen genauer angucken. Und zwar diesen Halbsatz, Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. In diesem Teil steckt eine wunderschöne Aussage. Und da lohnt es sich, einen Moment drüber nachzudenken. Gott erkennen und von Gott erkannt zu sein. Was heißt das? Ich lese dazu eine Stelle aus 1. Korinther. 1. Korinther 8, Vers 5 und 6. Da steht: Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das heißt, Gott erkannt zu haben, bedeutet, den Unterschied festgestellt zu haben, den Unterschied zwischen diesen vielen Göttern, diesen vielen Herren und dem einen, den einen wahren Gott. Da gibt es irgendetwas, was uns berührt hat in unserem Herz, was Einzigartiges, was es bei anderen nicht gibt, bei diesem einen wahren Gott. Wir haben Gott erkannt. Vers 9, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Dieser zweite Teil, aber ja vielmehr von Gott erkannt, zeigt noch was Besonderes deutlich. Dazu lese ich wieder zwei Bibelstellen. Einmal aus 1. Johannes 4, da steht Vers 19, wir lieben ihn, da ist der Herr Jesus gemeint, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es da, lasst uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In 1. Korinther 8, Vers 3, da steht, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Also die Voraussetzung dafür, überhaupt Gott erkennen zu können, ist, von Gott erkannt zu sein und durch seine Gnade die Augen überhaupt geöffnet bekommen zu haben, Gott erkennen zu können. Und diesen Unterschied zu kennen zwischen dem einen wahren Gott und den Göttern dieser Welt. Na gut, okay, jetzt könnte man sagen, ja, das wissen wir, das ist jetzt nichts so Neues. Wo ist jetzt das Besondere? Aber wenn wir so darüber nachdenken, ist uns das wirklich bewusst, was das heißt, von Gott erkannt zu sein? Ich will drei Punkte dazu nochmal nennen, einfach um das ein bisschen zu verdeutlichen und auch, ja, weil mir in der Vorbereitung einfach dieser Halbsatz so wertvoll geworden ist und es mich immer wieder berührt hat und ja, möchte da einfach zu diesem Satz, zu der Bedeutung noch das ein bisschen an drei Punkten festmachen. Von Gott erkannt, was heißt das? Erstens, Gott kennt uns wirklich. Gott kennt uns komplett. Wir sind uns dessen bewusst. Das ist der Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, dass er uns kennt. Bestätigt wird das in dem viel zitierten und bekannten Psalm 139. Da möchte ich ein paar Verse von vorlesen. Psalm 139, Vers 1 bis 4 und 15 und 16. Da steht, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Vers 15. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott kennt uns, und zwar durch und durch. Das heißt, schon immer und immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist nicht so jemanden, den ich mal in der Stadt treffe und dann wieder aus dem Gedächtnis verliere, oder eine Urlaubsbekanntschaft oder ein Freund oder ein Lebensabschnittsgefährte. Nein, Gott kennt mich, und zwar mit allem und besser als jeder andere. Das ist einerseits ein unheimlicher Trost und was sehr Besonderes, und andererseits aber auch eine heilende Gewissheit für das, was ich manchmal so gerne verstecken möchte oder was so mein ganz Privates ist. Da ist nichts, was nicht doch offen ist vor Gott. Gott kennt mich, von Gott erkannt. Von Gott erkannt heißt aber auch zweitens, er erkennt uns als Erben, als Heilige, als Sündlose. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, dass Gott uns nicht nur kennt, sondern auch anerkennt als ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Also das ist eine Bestätigung dessen, was wir ja schon gelesen haben und auch im Anfang von Galater 4 hatten, dass wir Erben Gottes sind. Wir sind Kinder, wir gehören zur Familie Gottes. Und Gott hat uns nicht nur in die Familie aufgenommen, so als, dreckiges Anhängsel, sondern wir sind Heilige, Sündlose, so sieht uns Gott. Wir gehören dazu. In Hebräer 10, Vers 10 steht, dass durch Gottes Willen wir geheiligt sind durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Heilige sind wir, von Gott erkannt als Heilige. Noch eine Stelle will ich dazu lesen aus 1. Korinther 6. Da steht Vers 11 und dann später Vers 16. Ihr seid abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus. Ja, wir sind sogar ein Tempel des lebendigen Gottes und Gott will in uns wohnen. Von Gott erkannt und anerkannt. Weit mehr als nur gekannt. Also Gott kennt uns wirklich, erstens, Gott erkennt uns als Erben und anerkennt uns als Heilige. Und drittens, Gott will mein Gegenüber sein. Gott will mein Vertrauter sein, der mich vollkommen liebt. Von Gott erkannt, wie Adam Eva erkannte, steht in 1. Mose 4. Da steht, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Was soll das jetzt? Im Hebräischen kann das Wort erkennen teilweise auch Geschlechtsverkehr bedeuten. Anders gesagt ist im hebräischen Wort erkennen auch der Geschlechtsverkehr in der Bedeutung enthalten. Jetzt will ich weder über Sexualität reden, noch die Liebe, die Gott zu uns hat, als einen Geschlechtsakt darstellen. Aber wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, auch aus diesem Blick heraus, dass Gott uns erkannt hat, ja, vielleicht wird dann nochmal anders deutlich, was das heißt. Ein Liebesbeweis von Gott, ein Fleisch, ein Blut, eine völlige Einheit, eine tiefe, innige Beziehung und Gemeinschaft, eine Nähe und Intimität von Gott geschenkt. Gott liebt dich wirklich. Er hat dich erkannt. Eine ganz wunderbare Aussage. Aber jetzt wieder zum Text, Vers 9. Da ist ja die Frage von dem Paulus. Lese ich nochmal vor. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? wenn wir jetzt diese Gedanken gerade ausgeführt so überlegen, ja klar, dann denkt man schon, dann kann man gut nachvollziehen, wie der Paulus zu dieser Frage kommt. Man kann gut verstehen und denkt sich, ihr Galater, wie könnt ihr nur? Ihr wisst es doch besser. Wie ist das möglich, dass jemand in so alte Systeme zurück will? Ihr seid von Gott erkannt, ihr habt Gott kennengelernt, ihr habt gespürt dieses Besondere. Ihr habt Gottes Liebe geschmeckt, mit neuem Leben erfüllt, neugeboren. Wie die Natur, wenn sie im Frühling blüht und alles wächst und grünt und dann wieder zurück in den Sumpf der Sünde? Ein Beispiel. Kein Mensch würde, wenn er von hier nach Traunreuth nach Venedig fahren will, auf die Idee kommen, einen Esel zu nehmen, um mal einen Cappuccino zu trinken, dort in Venedig. Jeder würde ein Auto vorziehen, wenn man sich überlegt, naja, ich habe da ein Beispiel im Kopf, der wird vielleicht ein Motorrad nehmen und irgendwo über die Berge fahren. Oder man wird vielleicht den einen oder anderen sich vorstellen, der als besonderes Experiment oder weil er das so genießt, in der Natur zu sein, einen Drahtesel zu nehmen, aber nur um dann auch die Strecke zu genießen. Nur ganz ehrlich, wenn wir uns überlegen, bei freier Auswahl, da steht der Ferrari, da der Maserati, da der Esel. Kein Mensch würde da nur einen Moment dran denken, den Esel zu nehmen. Bei freier Auswahl, wohlgemerkt. Es geht nicht um irgendwelche Mietautos oder sonst irgendwas. Ich kann frei wählen. Anderes Beispiel, digitale, analoge Welt. Wer möchte heute noch auf digitale Technik verzichten? Egal, wie nostalgisch und retro man interessiert und ja vielleicht auch seine Hobbys hat. Aber nicht nur Foto, nicht nur Film, nicht nur Nachrichten. Überall. Im Auto, in den Hausgeräten, ja selbst in der total durchdigitalisierten, vollautomatischen, extrem hochmodernisierten Toilettenanlage am Rastplatz. Jetzt könnte man denken, auf sowas kann ich nur wirklich verzichten. Aber da wird man ja aus dem Grund nicht wieder anfangen, im Garten ein Loch zu graben für solche Geschäfte, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein bisschen verständlicher aber noch wird es, wenn ich euch einfach an dem Gespräch teilhaben lasse, was ein ungeborenes Zwillingspärchen, das lese ich euch einfach vor, die sich im Bauch seiner Mutter unterhalten haben. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir ja herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört, mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, punktum. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. In diesem Gespräch, da geht es sicherlich mehr darum, deutlich zu machen, wie wenig Vorstellung wir vom Himmel haben und wie begrenzt unsere menschliche Sicht auch ist und wie unser Sehen und Denken und alles, was wir so bewusst wahrnehmen, uns sehr prägt und wir so gar nicht eine Vorstellung haben, wie es im Himmel ist. Aber trotzdem habe ich an dieses Gespräch gedacht als Beispiel, auch eben um das hier klar zu machen ein bisschen, wie das bei den Galatern war. Nach der Bekehrung. Sie waren keine Sünder mehr, sie waren sündlose, Heilige. Und das, was sie jetzt als Leben, als neues Leben hat, das hat nichts mehr damit zu tun, was vorher war. Und so wie auch bei den beiden Zwillingen sich das bestätigt hat, dass nie jemand von nach der Geburt zurückgekommen ist oder auch zurückkehren will, so müsste es doch den Galatern klar gewesen sein, wir sind neu geboren, wir haben neues Leben und wir haben mit der Vergangenheit abgeschlossen. Kennen wir das aus unserem Leben? Grundsätzlich ist uns das alles völlig klar, einleuchtend. Aber im Detail des kleinen Lebens des Andi S. aus T. kommt dieser Rückfall tagtäglich vor. Warum? Dazu müssen wir wissen, was diese armseligen und schwachen Grundsätze oder diese Grundsätze der Welt sind. Was sind Grundsätze der Welt? Letzte Woche hat der Martin auch schon die Frage gestellt. Kennt ihr die Grundsätze der Welt? Was ist ein Grundsatz der Welt? Sagt bloß, ihr kennt keinen. Geld regiert die Welt. Schon im Kindergarten oder spätestens in der Schule iPhone oder Klamotten, Lacoste ist, was es wolle oder egal. Das ist ein Statussymbol, der muss sein. Oder wir wollen uns einen Namen machen, wir brauchen ein Denkmal. Es muss sich jeder an uns erinnern können. Denkt nur an Hall of Fame. Jeder Star hat irgendwann mal, wenn er einen Film gedreht hat, nachher auch noch eine Modelinie oder ein Parfüm oder sonst irgendwas. Es geht darum, in Erinnerung zu bleiben. Es geht darum, wer zu sein. Es geht auch darum, so viel wie möglich mitzunehmen, zu erleben. Schönheit, Aussehen, ein ganzer Berufszweig kümmert sich darum, dass die Menschen schöner aussehen. Schönheitschirurgie, ja gut, wurde nicht mehr so gern gehört, deswegen nennt man es jetzt ästhetische Chirurgie. Man sagt natürlich, es geht nur darum, ganz schlimme Verletzungen und sonst was wieder zu verbessern. Großer Quatsch, ein großer Irrtum. 98% der ganzen ästhetischen Chirurgie geht nur um Brustvergrößerung, Lippen aufspritzen, Nasen verkleinern und so weiter. Anti-Aging, ewig jung. Ja, wenn ich schon nicht ewig jung sein kann, dann wenigstens so wirken und aussehen. Oder nach mir die Sintflut. Ist mir doch egal, was mit denen dann ist. Ich brauche mein gutes Leben. Und zwar hier und jetzt, die Ewigkeit, die gibt's gar nicht. Mein Leben, so wie es jetzt läuft und sonst gar nichts. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10 möchte ich dazu lesen. Besitz, Reichtum. 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Was steht da? Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchung und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das ist unsere Umgebung. Und glaub nur nicht, dass du davon nicht beeinflusst bist. Außerdem ist es ja nicht nur unsere Umgebung. Wir sind auch so. Aber Gott sei Dank, und das meine ich wörtlich, nur ein Teil von uns. Unsere alte Natur, unser Ich, das kann nur so denken und handeln. Aber das Tolle demgegenüber ist, dass Gott uns erkannt hat und wir durch die Erlösung, durch das Blut seines Sohnes von Sünde befreit sind und nicht mehr sündigen müssen. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber das kommt später, das ist Galater 5. Da wird es in den nächsten Wochen irgendwann darum gehen. Jetzt diese Grundsätze der Welt. Aus Vers 9. Eine andere Übersetzung oder wenn man diese Bedeutung dort noch ein bisschen nachvollzieht, kann dieses Grundsätze der Welt, der Grundsatz, auch eine Abfolge bedeuten oder eine Reihe. Und damit ist auch dann wieder verständlich, warum da steht in Vers 10, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Das heißt, es waren Abfolgen dieser Welt, also Zeitabläufe. Und für die Galater waren da sicherlich diese traditionellen Feste der Juden gemeint. Zeiten, Termine, die sie ganz, ganz akribisch einhielten. In der neuen Genfer Übersetzung steht da, ängstlich seid ihr bemüht, diese Termine wahrzunehmen. Warum ängstlich? Weil es Irrlehrer gab, die vortäuschten, nur mit Einhalten von solchen Regeln und Tagen und Zeiten könnte man ein guter Christ sein. Also hatten die Galater Menschenfurcht und sie wollten Anerkennung von diesen Menschen. Aber was sind heute deine Tage, Monate, Zeiten, Jahre? Schon lang vorbei, aber WM, für wen war die WM? Ein Highlight, vielleicht was, wo die Bibellesezeit zu kurz kam, weil ich muss die Spiele schauen, die Kommentare oder Geburtstag oder Stammtisch oder Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt oder vielleicht sogar Vatertag oder der Urlaub oder Sonntag oder Hauskreis, Bibelstunde. Das sind alles keine Dinge, die grundsätzlich falsch sind, überhaupt nicht. Aber wenn diese Termine und wenn diese Tage und Zeiten wichtiger werden als die Beziehung zu Gott oder nur diese Termine, Sonntag, Hauskreis, Bibelstunde, überhaupt die Beziehung zu Gott ausmachen, dann ist die Frage berechtigt. Geht es dir um Gott und um die Beziehung zu ihm? Oder geht es dir darum, dass die Bibelstunde gut ankommt und dass du auch gut vorbereitet bist und dass der Sonntag ein guter Tag ist, weil du warst ja im Gottesdienst und die Woche ist bestimmt gesegnet, weil ich habe mein Pflichtprogramm abgespult, alles nach Plan, der Kalender, Haken drunter, alles wunderbar. Die Mitmenschen kriegen mit, jawohl, das ist ein richtig guter Christ. Ist das, was wir suchen, Anerkennung von Menschen? Um jeden Preis? Eine Frage, die der Apostel Paulus den Galatern stellt und eben auch uns heute. Was ist das Ziel? Wo ist die Ausrichtung bei mir? Dann zu Vers 11. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Eine Feststellung, ja, wo man vielleicht denken könnte, es geht dem Paulus darum, also ich habe vergeblich gearbeitet. Aber wenn wir uns das Leben von dem Apostel Paulus anschauen, dann kommt ganz schnell raus und wird klar, dass es dem Paulus nun wirklich nicht um ihn ging. Der hatte mehrfach sein Leben aufs Spiel gesetzt und hat das Evangelium verkündigt, weil es ihm so im Herzen brannte. Da konnte ihn nichts stoppen. Und die Betonung liegt bei ihm ganz woanders. Ich bin besorgt um euch. Eine Demonstration für Fürsorge und Hirtendienst vom Apostel Paulus. Wie vielen Menschen hat der Apostel das Evangelium verkündigt? Wie viele Menschen hat er getroffen? Wie viele Gemeinden hat er gegründet und besucht? Wie viele Seelen, die man kaum zählen kann, sind zum Glauben gekommen durch seine Predigt? Und trotzdem, oder gerade deshalb, ist er um seine Glaubenskinder so bemüht. Und er war in Sorge, er fürchtete um sie. Was bedeutet das Paulus, wenn er in Sorge ist? Ich möchte eine Stelle dazu lesen, aus 1. Thessalonicher 1, Vers 2. Im 1. Thessalonicher Brief, da steht Vers 2, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ähnlich beschreibt er das auch im Anfang vom Römerbrief und im Epheserbrief, das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Ein Vorbild im Umgang mit Sorgen. Der Apostel Paulus hat gebetet. Und wie es hier steht, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht für euch alle beten. Um was oder für wen bete ich? Um wen fürchte ich? Sorge ich mich? Sorge ich mich um meine Geschwister? Meine Kinder? Meine Glaubenskinder? Bete ich für sie? Regelmäßig? Ja, regelmäßig schon. Einmal im Jahr zum Geburtstag? Nein, täglich. Vers 12. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Eine Aussage, die vielleicht erstmal verwirrend ist. Wie werdet wie ich bin wie ihr? Was, das ist doch schon so. In einer anderen Übersetzung wird es so übersetzt. Richtet euch nach meinem Beispiel, liebe Geschwister, so wie ich mich nach euch gerichtet habe. Paulus identifiziert sich mit seinen Geschwistern aus Galatien und sagt, ich bin genauso ein Heide, obwohl ich eigentlich Pharisäer bin, Jude bin, aber ich bin auch ein Heide. Nämlich, das hatten wir letzten Sonntag auch, den Vers in Galater 3, Vers 28, da steht das ja. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also der Apostel Paulus hat das gelebt. Er hat sich ja von dieser Arroganz und von diesem hohen Ross des Gelehrten völlig rausgenommen, sagt, ich bin genauso ein Heide, denn wir sind alle gleich, wir sind einer in Christus Jesus und wir brauchen die Gnade Gottes. Und so fordert er die Galater erst recht auf, die ja selbst keine Juden waren von der Abstammung her, dass sie gar nicht erst so eine Arroganz anfangen und so eine Selbstgerechtigkeit, dass sie jemand besonders sind, weil sie jetzt ja Christen sind. In Vers 13 und 14 Da erinnert Paulus sie daran, wie sie ihn aufgenommen haben, als er zu ihnen kam. In dem Text steht: Ihr wisst aber, Vers 13, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches und in Vers 14 in meiner Anfechtung in meinem Fleisch. Was das genau bedeutet und wie das aussah, ist gar nicht so relevant. Sonst würde es da genauer drin stehen. Aber dadurch, dass es Paulus überhaupt erwähnt, hat es schon eine Bedeutung. Und es muss schon was Außergewöhnliches gewesen sein, wenn er das so erwähnt. Ich zitiere nochmal die Neue Genfer Übersetzung zu dem Vers: Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Ein Mensch, der von so einer Krankheit so gezeichnet ist, der gebrechlich, widerwärtig, vielleicht äußerlich aussah. Manche meinen, es sei Malaria gewesen, was Paulus als Krankheit hatte. Aber egal, es muss etwas gewesen sein, was durchaus eine Zumutung ist, überhaupt jemandem anzutun. Wir, wie hätten wir reagiert? Ja, erstmal Quarantäne, ne, wie so ein Ebola-Infizierter, Vollschutzmontur, irgendwo in so ein Zelt, möglichst weit draußen, nicht zu nah an mein Haus und sonst wie nicht, dass ich mich noch infiziere. Die Galater nahmen ihn auf wie ein Engel Gottes, wie Christus selbst. Ein tolles, wunderbares Zeugnis für Gastfreundschaft. Das war nicht wichtig, wie er aussah. Aber das waren jetzt auch nicht die tollen Galater, die immer schon so gastfrei waren, sondern das war der Geist Gottes, der das bewirkt hat. Sie waren in neuem Leben, sie waren wie frisch verliebt. Sie waren total fasziniert von der Botschaft. Und da war ihnen diese ja, fraglich abstoßende Erscheinung völlig egal. Sie waren so voller Glück und so voller positiver Energie. Sie haben buchstäblich, das steht ja dann in Vers 15, denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Sie hätten sich buchstäblich wirklich das Auge genommen, weil sie es aber, ja, das zeigt einfach diese Bereitschaft, die sie hatten, aber die war von Gott gegeben, weil sie von Gott erkannt waren. Manche meinen, dass Paulus sogar eine Augenkrankheit hatte, meinen das daraus ableiten zu können, dass er vielleicht durch das helle Licht, was er bei Damaskus gesehen hat, dass das ihn so dort diese Probleme gebracht hat. Aber das ist auch nicht relevant. Wichtig ist nur zu sehen, diese Dynamik, diese Kraft des Geistes, die bei den Galatern gewirkt hat, weil sie so glücklich und frisch verliebt waren. Und dann, das war ruckzuck verpufft, Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? In Vers 17 warnt er sie vor den Irrlehrern, die nur nach Menschenanerkennung suchen, und motiviert sie, den Eifer, den sie am Anfang hatten, wieder aufzunehmen. In Vers 19 kommt dann wieder der Seelsorger in Paulus durch. Da steht: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Meine Kinder, ein Ausdruck, wie intensiv der Apostel für seine Glaubenskinder sich einsetzt, wie eine Mutter. Eine Mutter, die nie vergisst diesen Schmerz unter der Geburt, aber genauso immer ihre Kinder lieben wird, so ist der Paulus besorgt um die Galater. Aber warum? Weil es ihn so schmerzt, dass man nichts von Christus sieht. Ich leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Man hat nichts davon mehr gesehen, von dem neuen Leben. Kennen wir solche Schmerzen? Haben wir so eine Sensibilität in meinem Leben, wenn man eigentlich gar nichts mehr richtig davon sieht, wie Christus Gestalt annimmt? Schmerzt es mich, wenn ich das mitbekomme bei Geschwistern, die vielleicht verkümmern? Oder ist mir das sowas von egal? Hat Christus überhaupt in deinem Leben Gestalt angenommen? Weißt du das? Noch zu Vers 20. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Kennt ihr solche Momente, in denen man sich nicht sicher ist, wie der andere das annimmt? Die Zeilen, die man so mühevoll verzapft hat, denkt mal an einen Liebesbrief oder irgendwas, durchgestrichen, wieder angefangen, zerrissen, weggeschmissen, neuen Zettel. Der Apostel Paulus und die Galater, die kannten sich gar nicht so wirklich gut. Und deshalb ist auch vielleicht verständlich, dass der Paulus so eine Not hat, den richtigen Ton zu treffen. Wie sage ich es ihnen? Würden sie es annehmen oder würden sie es direkt in der Luft zerreißen? Selbst gute Freunde oder Ehepaare, die sich schon so lange kennen und denen manchmal ein Blickkontakt reicht, um sich zu verständigen, ja, da kann auch mal ein Brief, eine Mail, eine SMS einen ganz schön ins Schleudern bringen. Aber aus Angst, vielleicht den Ton nicht zu treffen, lieber gar nichts zu schreiben, das war für Paulus unmöglich. So eine Not hatte er. Viel zu viel lag ihm an seinen Kindern. Er kämpft um sie, dass Christus in ihnen Gestalt annimmt. Ich will ganz kurz zusammenfassend noch mal ein paar Punkte rausstellen. Erstens, wir, du und ich, jeder ganz persönlich, ist von Gott erkannt. Das heißt, Gott kennt dich und zwar wie kein anderer, besser als die NSA und sonst wer. Er anerkennt uns als Erben, als Heilige, als Sündlose, vollständig in der Familie Gottes akzeptiert. Und er will dein Gegenüber sein, dein Vertrauter, der dich liebt. Zweitens, das neue Leben, was uns Gott geschenkt hat, hat keine Schnittmenge, ich wiederhole es, keine Schnittmenge mit den Grundsätzen der Welt. Es macht für uns keinen Sinn, unser Leben nach diesen Maßstäben auszurichten und unseren Kalender danach zu stellen. Drittens, wir haben in Paulus ein Vorbild für Fürsorge und Umgang mit Sorgen. Auch wir sollen uns um unsere Geschwister sorgen und diese Sorge sollte uns täglich ins Gebet bringen. Viertens, gerade im Hinblick auf Hirtendienst und Kontakt zu unseren Geschwistern ist es in einem Zeitalter von SMS und WhatsApp und wie das alles heißt, immer wieder zu betonen, dass der persönliche Kontakt eine ganz besondere Qualität hat von Gemeinschaft und ganz, ganz wichtig ist, auch gerade wenn man Gespräche führt, wo es nicht nur ums Wetter geht. Um den richtigen Ton zu treffen, in Korrektur oder in Fragen, die mehr Bedeutung haben. Ganz zum Abschluss lese ich einfach noch einen Abschnitt aus der Bibel, und zwar aus Römer 8, ab Vers 31. Römer 8, Vers 31, zweiter Teil. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.